Wer von euch fühlt sich manchmal so wie in dem Video? Wer von euch hat sich heute Morgen so gefühlt? Also bei mir ist es häufig so, wenn ich predigen muss, dann geht extra viel. Und man ist so gehetzt von, vielleicht heute Morgen in meinem Fall nicht Termin zu Termin, sondern so Kleinigkeit zu Kleinigkeit. Aber ich denke mal, bei euch ist es auch häufig so, man hat einfach einen Termin, dann kommt der nächste und der nächste. Man hetzt so durch den Alltag und wird eigentlich nicht so, davon wirklich so gerecht. Ob das bei euch dann Arbeit ist, Familie ist, irgendwelche Freizeitsachen, die euch beschäftigen oder andere Dinge wie Konflikt oder Krankheit oder der Gemeindeleiter, der euch ständig erzählt, dass ihr euch noch mehr in der Gemeinde einbringen sollt und so weiter, führt dazu, dass wir uns häufig gestresst fühlen und von Termin zu Termin uns durchquälen müssen. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass ihr heute hier seid, vor allen Dingen, wenn ihr die Frage gerade mit Ja beantwortet habt, dass ihr euch manchmal so fühlt, dass ihr manchmal so gestresst durch diesen Alltag geht, weil wir befinden uns gerade in einer kurzen Predigtreihe darüber, was es bedeutet, von einem gestressten, gehetzten Leben oder Lebensstil zu einem gesegneten Leben zu kommen, also einem Leben, das so ist, wie Gott sich das für dich vorgestellt hat, wie Gott sich das für dich ausgedacht hat. Bevor wir so richtig tief da einsteigen, uns die Bibelstelle für heute angucken, nämlich Psalm 23, die wir uns auch letzte Woche schon angeschaut haben, möchte ich mit euch generell noch ein bisschen allgemein über Stress reden und was Stress ist, wie man Stress vielleicht ein bisschen einteilen kann und ob Stress immer schlecht ist oder was Gutes sein kann. Ich glaube, Stress ist schon ein Thema, was gerade sehr viele Menschen beschäftigt. Ich meine, einige von euch haben sich gerade gemeldet und gesagt, dass ihr Leben sehr stressig ist. Aber auch so, wenn man sich mal ein bisschen in der Welt umschaut, wird man feststellen, dass es ein Thema ist, was viele beschäftigt. Ich war die Woche mal im Bahnhof in so einem Buch- und Zeitschriftenladen und da haben mich einige Sachen angeguckt, wie zum Beispiel der aktuelle Spiegel, raus aus der Ehrgeizfalle, gut, besser, Burnout, warum man es mit Selbstoptimierung nicht übertreiben sollte. Und das ist nur ein Beispiel, da gab es noch ganz andere Sachen, viel so mit Burnout und wie man das verhindern kann oder was man machen soll, wenn man drin ist. Zeitschriften, die sich wirklich nur auf Stress und den Umgang damit spezialisieren, faszinieren. Das ist ein Thema, was sehr viele Leute, auch sehr viele Leute von euch so durch den Alltag begleitet und ihr fragt euch und viele Leute fragen sich, was mache ich damit, wie kann das weitergehen? Aber grundsätzlich ist Stress nicht unbedingt immer etwas Schlechtes. Stress kann sogar etwas sehr Gutes sein. Und zunächst mal ist Stress eine Reaktion von euch, von eurem Körper auf eine Situation, die ihr vielleicht als gefährlich oder brenzlig empfindet. Also wenn die Straßenbahn auf den Mannheimer Planken auf dich zufährt und du kriegst es zu spät mit und die bimmelt dich an und auf einmal merkst du das, du realisierst, was für eine Gefahr du bist, das Adrenalin schießt dir durch die Venen, das ist akuter Stress und der Stress mobilisiert dich und führt dich hoffentlich dazu, dass du schnell aus dem Weg springst. Aber auch in weniger gefährlichen Situationen kann Stress durchaus nützlich sein, weil uns Stress häufig aktiviert und motiviert und uns dazu bringt, uns zu bewegen und etwas zu tun. Ich glaube, viele von euch, wenn ihr zumindest so seid wie ich, wenn ihr nicht so ein bisschen Stress ab und zu mal verspürt, würdet ihr sehr viel weniger machen, als ihr das tut. Zum Beispiel bei mir auf der Arbeit ist es so, ich habe sehr wenig Deadlines, die mir so von extern vorgegeben werden. Ich kann eigentlich meistens den ganzen Tag machen, was ich will. Und das ist für jemanden wie mich gefährlich. Deswegen setze ich mir häufig eigene Deadlines, aber nicht nur so, ja, am Ende der Woche sollte ich das und das gemacht haben. Nee, ich committe mich, ich sage, okay, bis da und dahin will ich was gemacht haben, ich melde mich für was an, wo ich dann auch tatsächlich was abliefern muss. Und diese Deadline, ja gut, die verursacht dann schon Stress, wenn sie näher ist und ich das weiter aufgeschoben habe, bis ich tatsächlich mit meiner Arbeit anfange. Aber trotzdem motiviert mich das dazu, dann doch irgendwann aktiv zu werden, was nicht passieren würde, wenn ich diesen Stress durch diese Deadline, die ich mir selbst gesetzt habe, nicht setzen würde. Also Stress kann durchaus etwas Gutes sein, weil es uns von der Inaktivität zur Aktivität bringt. Aber Stress kann auch etwas Gefährliches sein, und zwar, wenn dieser Stress chronisch wird. Also wenn aus diesem akuten Stress, der uns durch eine kurze Phase hilft, etwas wird, was andauern und nicht mehr weggeht und uns permanent belastet und dieser Adrenalinspiegel in uns gar nicht mehr runtergeht, dann wird es zum Problem. Das ist etwas, das uns krank machen kann. Und das ist typischerweise eher das, woran wir denken, wenn wir von Stress reden. Und deswegen denken wir häufig, ja, Stress ist ja unangenehm, ich muss den Stress loswerden. Aber es hilft sich, diese Unterschiede ein bisschen vor Augen zu führen zwischen einem akuten Stress, der uns helfen kann, und einem chronischen Stress, der uns belastet und uns im Endeffekt eher lähmt als aktiviert. Das ist die eine Möglichkeit, wie wir Stress so ein bisschen unterscheiden können. Aber ich bringe euch heute noch zwei weitere Möglichkeiten mit, wie ihr Stress einteilen könnt. Und ich glaube, wenn ihr den Stress, den ihr in eurem Leben habt, anhand von diesen Kategorien, anhand von diesen Dimensionen ein bisschen einteilt, dann habt ihr auch ein besseres Verständnis dafür, wie ihr diesem Stress begegnen könnt. Und vor allen Dingen hilft uns das gleich, wenn wir uns Psalm 23 angucken, weil da nämlich genau auch Tipps sind, wie wir entlang von diesen verschiedenen Dimensionen von Stress damit umgehen können. Zum einen können wir Stress danach einteilen, wo er herkommt. Also aus welchem Bereich deines Lebens oder aus welchem Bereich der Gesellschaft kommt dieser Stress? Und vor allem, wo kommt das her, dass wir irgendwie alle oder zumindest viele von uns denken, dass Stress in der Gesellschaft in der heutigen Zeit irgendwie zugenommen hat? Das ist diese erste Einteilung, die wir machen können. Und die zweite, da komme ich dann gleich zu, ist, wie gehen wir mit diesem Stress um? Was können wir überhaupt dagegen machen? Aber bleiben wir bei diesen Quellen von Stress in der Gesellschaft, in deinem Leben. Ich habe ein paar Sachen zusammengesammelt. Wir haben uns letzte Woche auch schon ein paar kurz angeguckt in der Predigt von Silke. Ich lege heute den Schwerpunkt ein bisschen anders, aber vielleicht ist heute ja, oder ich gehe davon aus, dass für dich heute auch zumindest ein paar von diesen Quellen von Stress relevant sind. Und dann später gucken wir uns an, was wir konkret dagegen oder damit tun können. Die erste Quelle von Stress, Geschäftigkeit. Ich mag das englische Wort dazu, so Busyness. Ich bin so furchtbar busy, ein bisschen besser. Das greift das mehr, zumindest so in meinem Verständnis. Geschäftigkeit ist so diese Anhäufung an Terminen, an Ämtern, an Funktionen, an Aufgaben, die du in deinem Leben hast, die gefühlt immer weiter zunehmen und dich eben dann dazu führen, dass wie in dem Video du von einer Sache zu der anderen rennen musst und einfach die ganze Zeit beschäftigt bist, die ganze Zeit busy bist. Ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass wir so zumindest in der westlichen Welt und ich glaube zu großen Teilen auch in Deutschland uns häufig mit den Aufgaben und Ämtern und Funktionen, die wir haben, identifizieren. Also wir ziehen so ein bisschen unseren Wert daraus, dass wir stark beschäftigt sind, dass wir viel machen, dass wir etwas aus unserer Zeit machen, dass wir so wichtig sind, dass wir uns eben in diese ganzen Aufgaben hineinstürzen. Aber wenn es zu viel wird, dann kann das für dich zu einer Quelle von chronischem Stress werden. Also du bist wirklich nur noch gehetzt. Das bringt doch gar nicht mehr viel, weil deine Produktivität sowieso abnimmt, je mehr du dir noch zusätzlich draufschaufelst. Eine zweite Quelle von Stress, von vielleicht auch chronischem Stress, Sorge. Du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Das ist eine Erfahrung, die wir alle machen. Aber vielleicht belastet dich das ganz besonders. Vielleicht machst du dir Sorgen darum, ob du deinen Job verlierst. Du machst dir Sorgen darum, was mit deinen Kindern passiert. Du machst dir Sorgen darum, ob du genug Geld in der Zukunft haben wirst. Du machst dir über alles Mögliche Sorgen. Und bloß weil du dir Sorgen machst, änderst du natürlich gar nichts an der Zukunft, von der du nichts weißt. Aber das belastet dich, das beschäftigt dich. Du machst dir Gedanken darum. Deine Gedanken kreisen sich immer weiter darum, bis du wirklich gestresst bist von diesen Sorgen, die du hast. Und ich glaube, wir haben heutzutage mehr Sachen, über die wir uns Sorgen machen können, als vielleicht noch die paar Generationen vor uns. Ich glaube, häufig sind die Sachen, um die wir uns sorgen, nicht mehr ganz so existenziell, zumindest so im Schnitt wie früher. Die wenigsten von euch müssen sich Gedanken machen, zumindest so hier in Mannheim, wo ihr eure nächste Mahlzeit herbekommt. Ich meine, heute ganz besonders nicht, weil wir Fasta-Party haben, aber auch generell nicht so. Aber dafür habt ihr wahrscheinlich sehr viel mehr Zeug als die Generation vor euch. Also habt ihr auch mehr Zeug, das ihr verlieren könnt. Also mehr Zeug, um das ihr euch Sorgen machen könnt. Ihr bekommt viel mehr mit von dem, was in der Welt passiert, als noch die Generation vor euch. Deswegen habt ihr viel mehr Sachen, um die ihr euch Sorgen machen könnt. Also zumindest was die Quantität angeht, haben wir, glaube ich, heutzutage ein deutlich höheres Level an Sachen, um die wir uns Sorgen machen können, als noch die Generation vor uns. Weitere Quelle. Eile. Ich denke mal, viele von euch werden das im Berufsleben wahrnehmen, dass Deadlines immer engmaschiger werden. Sowas wie Just-in-Time-Produktion, wenn du ein paar Generationen zurückgehst, gab es nicht so wirklich. Natürlich hatten die Leute immer irgendwelche Deadlines, aber es wird immer schneller, immer enger. Hängt sicherlich auch mit dem technischen Fortschritt zusammen, dass es einfach Maschinen gibt, die sehr viel schneller sind, als wir Menschen das wären. Aber dass das ein bisschen abfärbt auf den Druck, den wir auf unserem Leben haben, da ein bisschen mithalten zu können in dem, wo alles schneller wird. Also ein Beispiel aus meinem Berufsleben. Ich habe zwar nicht viele Deadlines, aber ich beschäftige mich mit Sachen, die sehr, sehr schnell werden. Ich forsche über Finanzmärkte und das ist wahrscheinlich einer der Bereiche in der Wirtschaft, wo es am schnellsten zugeht, so Börsenhandel hin und her. Und eine Sache, die ich mir angucke, ist, was passiert, wenn die Verbindung zwischen zwei Börsen nicht mehr einfach Kabel sind, sondern Mikrowellen, also Funknetzwerke, weil das noch ein Tick schneller ist als die Kabel. Wir reden im Fall von, sagen wir mal, der Verbindung zwischen Frankfurt und London von der Verbesserung von 4 Millisekunden auf 2 Millisekunden, so Pi mal Daumen. 200 Millisekunden ist eine gute menschliche Reaktionszeit. Also wenn du versuchst, mit diesen Netzwerken zu konkurrieren, du wirst es nicht schaffen. Ich meine, so schnell rennen kannst du sowieso nicht, aber allein auch nur zu begreifen, was da passiert, keine Chance. Alles wird extrem schnell. Und das färbt auf uns ab. Gleichzeitig haben wir auch mehr Ablenkung. Nachrichten sind immer kurzlebiger. Dadurch, dass wir viel mehr mitkriegen von überall, durch Internet, Digitalisierung und so weiter, werden diese Neuigkeiten noch viel kurzlebiger. Und auch das kann auf uns abfärben und uns in diese Eile hineinbringen, die, wenn sie andauert, auch durchaus eine Quelle von Stress sein kann. Andere Sachen, Menschenmengen. Das betrifft den einen vielleicht mehr und den anderen weniger, aber wir leben in einer Welt, die immer dichter bevölkert ist. Es leben mehr Menschen als je zuvor, die Erde ist nicht signifikant größer geworden und vor allen Dingen wohnen diese Menschen immer enger beieinander. Also Urbanisierung, die Leute wollen alle in die Städte ziehen. Es leben mehr Menschen als je zuvor auf dieser Erde und mehr davon leben in Städten als je zuvor. Dadurch wird es gefühlt um dich herum immer enger. Und selbst wenn du Menschen magst an sich, mag der zusätzliche Lärm und die Hektik um dich herum und das alles eine zusätzliche Quelle von Stress für dich sein. Weil immer irgendwie jemand um dich herum ist und irgendwas macht. Die nächste Quelle von Stress, ich drücke das mal poetisch aus und nenne das das Menü der Möglichkeiten. Du hast sehr viel mehr Möglichkeiten, was du mit deinem Leben machen kannst, als die Generation vor dir. In dem aktuellen Semester, was gerade so in Deutschland ist, hast du die Möglichkeit, dich zwischen 20.000 und 19 oder 29 verschiedenen Studiengängen zu entscheiden. Und das ist, wenn du dein Set an Optionen, die du hast, schon eingegrenzt hast darauf, dass du studieren möchtest und dich dann weiterhin festgelegt hast, dass du unbedingt in Deutschland studieren möchtest, dann hast du immer noch über 20.000 Kombinationen aus Fächern und Orten, zwischen denen du dich entscheiden musst. Das ist nicht nur bei Studiengängen so, das ist bei Seifen genauso. Wenn du in den Supermarkt gehst und du hast 15.000 verschiedene Seifen vor dir und du willst die optimale Entscheidung treffen, ist das gar nicht mal trivial. Wenn du jetzt jemand bist, der immer die optimale Entscheidung treffen möchte, kann ich das ganz schön unter Stress setzen, dass du dieses Menü der Möglichkeiten hast, das alle unsere Lebensbereiche betrifft. Oder ein bisschen sozialwissenschaftlicher ausgedrückt, Pluralismus ist etwas, das unsere Gesellschaft heutzutage prägt. Wir haben alle möglichen Meinungen, alle möglichen Religionen, alle möglichen Einstellungen zu allen möglichen Themen, die mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und in vielen Punkten ist es sicherlich gut, dass wir das haben, aber wenn du dir jetzt genauso dein Ding raussuchen musst, wird es schwer. Und du bist konfrontiert mit viel mehr anderen Leuten, die ganz andere Meinungen zu Themen haben als du. Und dieser kognitive Stress, der kann sich auch auf deinen Körper auswirken. Und dieser Trend, dieses Menüs der Möglichkeiten steht dem oder ermöglicht vielleicht einen weiteren Trend, eine weitere Quelle von Stress in unserem Leben, nämlich der eines gesteigerten Individualismus. Also nicht nur hast du mehr Möglichkeiten, irgendwas zu tun, sondern es wird von dir auch erwartet, oder du erwartest zumindest von dir selbst, dass du auch genau deine Nische findest, dass du dich selbst verwirklichst, dass du das Beste machst aus deinem Leben. Was dadurch schwerer ist, dass du einfach nochmal viel mehr machen kannst und sich dazu orientieren, nicht einfach ist. Aus diesem immer größeren Menü musst du was immer Spezifischeres auswählen. Wettbewerb, weiteres Thema, was Stress verursachen kann. Menschen stehen schon immer im Wettbewerb mit anderen Menschen, mit sich selbst, mit der Natur. An sich nicht fundamental neu. Was, glaube ich, neu ist, ist, dass du mit viel mehr Dingen im Wettbewerb stehst. Den Job, den du heute machst, zumindest bei vielen von euch, kann genauso gut auch ein Mexikaner machen, der in Russland arbeitet. du das hier in Mannheim machst oder sonst, wahrscheinlich egal. Durch Globalisierung sind viele von uns ein bisschen austauschbarer geworden oder müssen zumindest viel mehr konkurrieren mit einem globalen Markt. Das verursacht Druck und kann zu Stress führen. Du stehst mit anderen im Wettbewerb, was den Beruf angeht, vielleicht auch in deinem Privatleben. Sowas wie Facebook und Instagram, du siehst die ganzen coolen Sachen, die alle Leute tun und erleben und du wünschst dir das auch für dich selbst. Du fragst dich vielleicht, warum dein Leben nicht ganz so cool ist, wie das von den 10.000 Leuten, denen du auf Instagram folgst und die dich permanent bombardieren mit den tollen Sachen, die sie tun. Und du stehst in einem gesteigerten Wettbewerb, was dein Privatleben angeht. Oder vielleicht sogar mit dir selbst. So Hashtag Beat Yesterday ist eine Sache, die ganz groß ist. Du versuchst besser zu werden, als du es gestern warst. Und das ist keine fundamental schlechte Sache. Wir sollen wachsen und gewissermaßen besser werden. Aber wenn es nur ein Selbstzweck ist, dann kann ich das unter unnötigen Druck setzen, der dich wiederum unter Stress setzt. Und dann gibt es noch die, ich nenne die mal, drei großen Ks: Konflikte, Kritik und Krankheit. Die gibt es natürlich auch schon, solange es Menschen gibt. Aber deswegen haben sie nichts an ihrer Bedeutung verloren. Dass wir Konflikte mit anderen Menschen haben, die Dinge anders sehen, die uns vielleicht einfach nicht mögen. Dass Leute Dinge nicht mögen, die wir tun oder sagen und uns das mitteilen. Oder dass wir einfach schwer krank werden und uns das den Boden unter den Füßen wegzieht. Alles Quellen von Stress, die dich neben den anderen Sachen, die wir uns gerade angeschaut haben, weiter belasten können. So, das ist die eine Möglichkeit, Stress zu kategorisieren. Wo kommt der her? Und wir werden uns gleich praktische Tipps angucken, die Bibel uns dazu gibt, wie wir mit diesen Quellen von Stress umgehen können. Eine andere Möglichkeit, das einzuteilen, und das wird jetzt sehr hilfreich, wenn wir uns Psalm 23 angucken, ist, was machen wir mit diesem Stress, den wir in unserem Leben haben? Es gibt grob so zwei, Stress kann so grob in zwei Kategorien fallen. Zum einen gibt es Sachen, die kannst du nicht wirklich ändern. Wenn du schwer krank wirst, klar, dann kannst du vielleicht ein paar Sachen ändern, du kannst zum Arzt gehen, du kannst für dich beten lassen, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, dass sich da erstmal nicht viel tut. Du hast nicht die Möglichkeit, das direkt einfach zu ändern. Das sind Dinge, die du nicht ändern kannst, wo du aber vielleicht deinen Blick darauf ändern kannst. Du kannst ein bisschen ändern, wie du damit umgehst, deine Perspektive darauf ändern. Dinge, wo wir unsere Perspektive ändern können, die gehen dadurch nicht weg. Aber wir können unsere Einstellung dazu vielleicht einen Tick ändern, sodass die Sachen, die immer noch da sind, nicht mehr so krasse Stressfaktoren für unser Leben sind. Und die zweite Sache, die sein kann, ist, dass es Dinge gibt, die du einfach ändern kannst. Also wenn du jetzt, was löblich sein mag, vorgenommen hast, dass du beim nächsten Dämmermarathon in Mannheim zu den besten 10 Leuten gehören willst, cool, mag dich unter Stress setzen, dass du jetzt jeden Tag mega viel trainierst, damit du es auch schaffst. Wenn du mir jetzt dein Leid klagst, dass du so gestresst bist deswegen, hält sich mein Mitleid erstmal ein bisschen in Grenzen, weil das durchaus eine Sache ist, die du ändern kannst. Und so gibt es viele Sachen in deinem Leben, die du ändern kannst. Nicht alle, aber manche Sachen kannst du vielleicht ändern. Vielleicht kannst du die nicht aus eigener Kraft ändern, aber vielleicht zusammen mit anderen oder mit Gottes Hilfe relativ direkt ändern. Also diese zwei Sachen, wie wir mit Stress umgehen können. Manche Sachen erfordern uns, dass wir einfach unseren Blick darauf ändern. Andere Sachen wiederum erfordern uns, dass wir aktiv werden und etwas dagegen tun, dass diese Stressfaktoren, die da sind, einen zu großen Einfluss auf unser Leben haben. Und bei beiden von diesen Dingen, sowohl da, wo wir die Perspektive ändern müssen, als auch da, wo wir unseren direkten Umgang, also was wir, wie nah wir das an uns ranlassen, wie sehr wir uns dem aussetzen, hilft uns Gott. Und wie, das zeigt er uns in Psalm 23. Psalm 23 haben wir uns letzte Woche schon ein bisschen angeguckt. Da haben wir uns auf die ersten 3 Verse konzentriert. Und ich möchte heute mit euch die nächsten 4 Verse durchgehen. Aber weil das einfach so ein cooler Vers ist, wahrscheinlich eine der bekanntesten Stellen in der Bibel überhaupt, möchte ich ihn kurz mit euch einmal komplett noch durchlesen. Und in Psalm 23 heißt es: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und als ich mir diese Verse so durchgelesen habe im Rahmen meiner Vorbereitung für heute, sind mir zwei Bilder, die hier benutzt werden, besonders wichtig geworden. Wie gesagt, wir konzentrieren uns heute auf die Verse ab Vers 4, wo es anfängt mit dem finsteren Tal, was auch das erste Bild ist, das ich mir heute mit euch im Detail noch ein bisschen angucken möchte. Und dann kommt dieses zweite Bild von dem gedeckten Tisch, für die, die sich nicht denken konnten, was ich mir mit euch heute im Detail angucken möchte. Dieses finstere Tal. Ich glaube, viele von euch können sich da ein bisschen auch wiederfinden, wenn ihr gerade gestresst seid, wenn ihr durch eine echt schwere Zeit geht, wenn ihr Krankheit, Konflikt, Tod, was auch immer in eurem Leben habt. Wie auch immer das sein mag, ich glaube, das finstere Tal kann viel sein in deinem Leben. Aber stell dir vor, du läufst durch ein Tal oder wenn du mehr so der urbane Mensch bist, du läufst durch eine dunkle Gasse. Aber ich bleibe hier beim Tal. Die Sonne ist so gerade eben untergegangen, es wird immer dunkler, du läufst durch diesen Wald und du weißt nicht so wirklich wohin, du musst da zwar irgendwie durch, so viel weißt du, aber keine Ahnung, wie es genau da aussehen wird. Du hast letzte Woche erst in den Nachrichten gelesen, dass da jemand überfallen wurde, vielleicht sogar jemand gestorben ist. Du blickst so in den Wald hinein, in diese fast schwarze oder schwarz-graue Wand vor dir. Ab und zu mal siehst du so zwei Augen zurückleuchten. Creepy, gell? Ja, stellt euch das vor, ihr müsst da durchlaufen, aber ihr habt keine Angst, denn ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid. Ihr wisst, dass jemand bei euch ist. Dieser jemand ist Gott. Der hat seine Ausrüstung mitgebracht. Der gute Hirte, von dem wir auch gestern gehört haben. Der Stab war wahrscheinlich ein bisschen cooler als der hier. Mit dem kann er diese Augen, die euch angucken und vielleicht angreifen wollen, zurückhalten. Der Hirte von heute hat wahrscheinlich auch eine Taschenlampe dabei, um zu gucken, wo der Weg lang geht, um die Schafe auch im Dunkeln zu sehen. Und ihr braucht keine Angst haben, weil dieser gute Hirte, der seine Ausrüstung mitgebracht hat, der euch verteidigen kann, der weiß, was ihr braucht, der euch versorgt, bei euch ist. Ihr müsst trotzdem durch dieses finstere Tal gehen. An dem Tal um euch herum hat sich nicht viel geändert. Aber was sich vielleicht geändert hat, ist dieses Bewusstsein, dass ihr denn nicht alleine durchgehen müsst und dass, wenn es hart auf hart kommt, jemand da ist, der für euch einspringen wird. Ist trotzdem durch das dunkle Tal, ist trotzdem wahrscheinlich nicht besonders angenehm, da durchzulatschen, aber Gott ist mit dabei, Gott hilft euch. Und wenn ihr euch das bewusst macht, dann schafft ihr das durch dieses dunkle Tal hindurch. Das ist so ein bisschen die erste Art und Weise, wie wir mit Stress umgehen können. Vielleicht ändern sich die Umstände nicht direkt, aber du kannst deine Perspektive ändern, indem du auf Gott blickst, der eben mit dir durch dieses finstere Tal geht. Und David wusste, wovon er redet, wenn er hier von dem finsteren Tal redet. Ich meine, das ist ein Mann, der hat erlebt, wie er verfolgt wurde, obwohl er nichts falsch gemacht hat, wie sich seine Familie gegen ihn gestellt hat und seine engsten Vertrauten, der in Höhlen übernachten musste, der lange, lange auf der Flucht war, der mehr Kriege mitgemacht hat, als man richtig zählen kann. Also David wusste, wovon er redet, wenn er von diesem finsteren Tal spricht. Und er hat auch erlebt, dass er nicht immer sofort von Gott aus diesem finsteren Tal herausgerissen wurde. Aber trotzdem kann er mit Gewissheit sagen, dass Gott bei ihm ist und eingreifen wird, wenn es zu viel wird. Er hat seinen Blick auf Gott gerichtet, seine Perspektive auf Gott gerichtet und auf das, was Gott vorhat. Und hat es so durch das finstere Tal oder die vielen finsteren Täler hindurch geschafft. Also der Mann weiß, wovon er spricht hier. Und deswegen kann er das auch mit Autorität dir zusprechen. Oder vielmehr Gott dir zusprechen durch diesen Psalm, dass wenn du mit ihm gehst, du es durch dieses finstere Tal hindurch schaffen wirst. Wenn du ihn im Blick hast, der mit dir ist, der dir verspricht, dass er mit dir durch dieses Tal geht. Das ist das erste Bild, das mir so ein bisschen geholfen hat, zu verstehen, wie wir mit Stress umgehen, was wir hier im Psalm 23 lesen. Das zweite Bild, das des gedeckten Tisches. Aber der ist nicht einfach nur so gedeckt und sieht schön aus, sondern der ist gedeckt im Angesicht der Feinde. Und auch hier wieder was David häufig erlebt hat. Er war häufig im Krieg. Und jetzt stell dir vor, dass diese zwei Armeen gegenüberstehen. Vielleicht hat es schon Kämpfe gegeben, vielleicht stehen die kurz bevor. Die Luft ist richtig elektrisiert vor der ganzen Spannung, dass diese Armeen sobald einer nur den kleinsten Impuls gibt, gegeneinander knallen. Die Leute haben Angst und Sorge, was passieren wird. Bin ich stärker als der Feind oder ist der Feind stärker als ich? Und in diesem Bild hier, von diesen vielleicht Armeen, die sich gegenüberstehen, von diesem Konflikt oder Krieg, greift Gott übernatürlich ein. Es ist so, als würde die Zeit so ein bisschen langsamer laufen. Gott kommt und schafft diese Oase der Ruhe mitten im Konflikt. Er deckt diesen Tisch, während David oder du noch in der Rüstung dastehen, um zu kämpfen oder zu verteidigen, was auch immer. Kommt Gott und deckt diesen Tisch und schenkt dir vielleicht schon ein bisschen was ein. Vielleicht noch einen guten Wein, vielleicht ein Steak hier schon mal oder einen Veggie-Burger. Ein bisschen schön. So, Gott hat diesen Tisch für dich gedeckt. Und was machst du? Du gehst natürlich links vorbei und stürzt dich in die Schlacht. Wahrscheinlich nicht. Du siehst diesen Tisch, der gedeckt ist. Gott hat den ersten Schritt gemacht und du musst einen Schritt machen. Du musst dich hinsetzen an diesen Tisch. Du musst warten mit dem Weiterkämpfen. Du musst das Kämpfen zurückstellen. Du musst selbst aktiv werden, so wenig das auch ist, und dich an diesen Tisch setzen und sagen, ja, hey, diese Auszeit nehme ich mir. Ich lasse Gott erstmal walten. Und genieße diese Zeit mit ihm hier. Dieses zweite Bild. Hier ändert sich mehr als nur deine Perspektive. Hier ändern sich die Umstände. Auf einmal ist alles andere ausgeblendet, vielleicht sogar weg, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist auf einmal diese Ruhe da. Da, wo du vorher vielleicht noch Hunger hattest, weil du seit Tagen auf diesem Schlachtfeld bist und kämpfen musstest, ist auf einmal dieser Tisch da, wo Essen da ist. Deine Umstände ändern sich. Es ist Trinken da, wo vorher vielleicht Durst war. Es ist Ruhe da, wo vorher Lärm war. Aber es ist deine Aufgabe, nicht an diesem Tisch vorbeizulaufen, sondern dich an diesen Tisch zu setzen. Und so haben wir diese zwei Bilder in Psalm 23, diese zwei Wechsel. Wir haben einmal den Wechsel der Perspektive, der Blick auf Gott, der mitten durchs finstere Tal geht, und den Wechsel der Umstände, dadurch, dass Gott in diesem Schlachtfeld eingreift und diesen Tisch für dich deckt. Und beide diese Wechsel, wenn wir das verstanden haben, die helfen uns im Umgang mit Stress, weil wir die meisten Sachen, wie ich schon gesagt habe, die uns stressen, einsortieren können in Dinge, wo wir nichts dran ändern können, sondern unseren Umgang, unsere Einstellung dazu ändern können, und Dinge, wo wir konkret was ändern können, indem wir uns nämlich an diesen Tisch setzen. Und deswegen möchte ich mir mit euch jetzt noch ein paar von diesen Dingen genauer angucken, die Stress in unserem Leben verursachen und was die Bibel dazu sagt, wie wir damit umgehen sollen und wie sich diese einsortieren lassen anhand von finsterem Tal und gedecktem Tisch. Zum Beispiel Sorgen. Na, viele Sachen, um die du dir Sorgen machst, nicht alle, aber viele, kannst du nicht ändern. Also die Tatsache, dass du nicht weißt, was die Zukunft bringt, wird sich höchstwahrscheinlich nicht ändern, solange du auf dieser Erde bist. Aber was du ändern kannst, ist deine Einstellung dazu, dass du eben Dinge nicht weißt. Deine Einstellung dazu, dass diese Ungewissheiten da sind. Du kannst dich wie im finsteren Tal darauf verlassen, dass Gott da ist und mit dir gehen wird und dich nicht verlassen wird und auch eingreifen wird, wenn es darauf ankommt. Wir lesen in Philipper 4, 6 und 7 und in ganz, ganz anderen vielen Stellen in der Bibel auch. Eins der, sagen wir mal, Gebote, die am häufigsten wiederholt werden, dass wir uns nicht sorgen sollen, dass wir keine Angst haben brauchen. Hier in Philipper 4 steht, macht euch um nichts Sorgen, sondern wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wir brauchen uns um nichts Sorgen zu machen. Ja, diese Dinge dieser Welt, die uns vielleicht beschäftigen, Sachen, wo wir Angst haben zu verlieren, wir brauchen uns keine Sorgen darum machen, wenn wir unsere Sicherheit eben nicht auf die Dinge dieser Welt legen, sondern unsere Sicherheit in Gott finden. Also verlass dich nicht auf Sachen, die dir weggenommen werden können. Verlass dich nicht auf, zumindest nicht letztendlich, auf materielle Sachen. Dein Haus kannst du verlieren, deinen Job kannst du verlieren, deinen Partner kannst du verlieren und so weiter. Du sollst jetzt nicht allem misstrauen und Angst haben, dass es sofort weg ist, aber deine letztendliche Sicherheit sollte immer von Gott kommen. Warum? Gott ist derjenige, der den Plan für dein Leben hat, der dich geschaffen hat und der weiß, wofür du auf dieser Erde bist. Und obwohl du dich losgelöst hast von dem, was Gott für dich vorbereitet hast, indem du Dinge tust, die nicht in Gottes Plan sind, indem du deinen eigenen Wünschen nachgehst, indem du einfach irgendeinen Müll produzierst, indem du schlecht zu anderen Leuten bist, schlecht zu dir selber bist, schlecht zu Gott bist. Obwohl du so bist, hat Gott seinen Sohn geschickt, damit du eben Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben, damit du in Ewigkeit mit Gott leben kannst. Und wenn du das begriffen hast und Ja dazu gesagt hast und daran glaubst, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen um die Dinge, die dir vielleicht auf dieser Welt genommen werden kann, weil du eine Sicherheit darin hast, dass du in Ewigkeit bei Gott sein kannst. Also wir sollen uns keine Sorgen machen, sondern auf Gott schauen, auf den, der alle unsere Bedürfnisse stillen kann, was keine menschliche Sache oder keine menschliche Person tun könnte. Und wir sollen das tun in Bitten, Flehen und Danken. Also komm mit den Dingen, die dich beschäftigen, mit den Sorgen und Ängsten, die du hast, zu Gott und bitte ihn, dass er dir hilft. Verlass dich darauf, dass er bei dir ist. Flehe ihn an, dass er die Situation ändert, wenn es dir zu viel wird. Und sag Dank dafür, dass er dich schon so weit begleitet hat durch das finstere Tal. Sag Dank dafür, dass er dir diese Möglichkeiten gibt, eine Oase der Ruhe zu haben inmitten der Schlacht. Vielleicht ändert sich der Grund der Sorge nicht, wie die Ungewissheit über die Zukunft. Aber dein Umgang damit kann sich ändern, weil du dir keine Sorgen mehr machen musst, sondern Gott vertrauen kannst. Oder Konflikte, Kritik. Solange wir auf dieser Welt sind, werden wir das immer wieder erleben. Wir leben in einer, wie wir Christen so sagen, gefallenen Welt. Also eine Welt, wo nicht alles in Ordnung ist. Wo Leute sind, die andere Meinungen haben als du. Vielleicht Leute sind, die dich einfach nicht mögen. Die dir immer wieder Kontra geben, ob sie recht haben oder nicht. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen werden. Das ist, ich denke mal, weitestgehend unvermeidbar, dass wir Konflikte haben. Aber auch hier kannst du Gott deinen Verteidiger sein lassen. Um diesen Stab, den der gute Hirte dabei hat, um die Angreifer abzuwehren. Gott ist fähig, deine Kämpfe zu führen. Das ist nicht deine Aufgabe hier auf dieser Welt, immer für dein eigenes Recht zu kämpfen, dass du gut dastehst. Manche Kämpfe musst du vielleicht auch einfach stehen lassen. Nicht jeden Kampf kannst du im Hier und Jetzt gewinnen, aber Gott ist derjenige, der mächtig genug ist, alle Kämpfe bis in Ewigkeit zu gewinnen. Was Kritik angeht, ignoriere nicht Kritik, wenn das für dich ein Stressfaktor ist, aber lern zu unterscheiden, was gute und was schlechte Kritik ist. Das Problem ist häufig, dass wir eigentlich die meiste Kritik eher schlecht finden, weil wir denken, wir sind toll und machen alles schon super. Deswegen ist es immer gefährlich, wenn wir selbst entscheiden, welche Kritik gut ist oder nicht. Tipp, gib auch das an Gott ab. Wenn jemand Kritik hat an irgendwas, was du tust, frag Gott, ob das so ist oder ob das eher was ist, was du verwerfen solltest. Oder such den Kreis an Leuten, denen du vertraust und sprich mit denen darüber, wenn du Kritik empfängst, wenn du Konflikte hast, wie du damit umgehen sollst, ob du dem folgen sollst oder nicht. Krankheit und Tod, was sagt die Bibel dazu, wie wir damit umgehen? Ja, das ist eigentlich eines der Paradebeispiele für dieses finstere Tal, durch das wir durchgehen können. Vertraue darauf, dass egal wie die Umstände sind, Gott bei dir ist. Egal wie finster es aussieht, Gott ist trotzdem da, auch wenn du es vielleicht gerade nicht ganz so mega spürst. Glauben, dass Gott heilen kann. Deswegen, wie wir in Philippa gelesen haben, bring alle deine Anliegen vor Gott mit Bitten und Flehen. Wir glauben, dass Gott heilen kann. Aber selbst wenn er es nicht tut, verspricht er dir in Psalm 23, dass wenn du sein Kind bist, dass er mit dir durch dieses finstere Tal gehen kann. Und wenn du gerade durch ein sehr finsteres Tal gehst, dann klingt es vielleicht ein bisschen billig, was ich hier von der Bühne sage. Aber wenn du dich hineinversetzt in das, was David alles erlebt hat, wirst du merken, dass diese Worte nicht billig sind, sondern der echte Hoffnung drin ist, dass Gott dich durch dieses finstere Tal hindurchtragen wird. Dass er dich nicht mehr zumuten wird, als du tragen kannst mit seiner Hilfe. Dass dieser Stress, der davon ausgeht, nicht dein komplettes Leben bestimmen muss. Selbst wenn sich die Umstände nicht ändern, muss der Stress, der davon ausgeht, nicht dein Leben bestimmen. Aber es gibt so viele Sachen in unserem Leben, wo wir was ändern können, wo wir uns einfach nur an diesen Tisch setzen müssen und die Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, aus diesem Stress herauszutreten, einfach nutzen müssen. Gutes Beispiel hierfür ist unsere Geschäftigkeit, dass wir so mega busy sind, die eine Sache tun und dann schon direkt zur nächsten kommen müssen. Ich glaube, was hier hilft, ist, die richtigen Prioritäten zu haben. Also zu überlegen, was ist wirklich wichtig und was mache ich einfach nur so, um irgendwelchen Ansprüchen, die eigentlich gar nicht wichtig sind, gerecht zu werden. Definierst du dich über die Menge an Dingen, die du tust, oder tust du die Dinge, weil dein Schöpfer das von dir erwartet, oder besser ausgedrückt, weil das eben der perfekte Plan ist, den er für dich hat? Ja, mal zum Beispiel ein bisschen was aufzugreifen, was wir letzte Woche gehört haben, wo Silke über den Sabbat geredet hat. So in Unterhaltung mit einigen von euch, noch Gedanken, die ich mir selber gemacht habe, habe ich gemerkt, dass vielen von uns das schwerfällt. Aber warum fällt uns das so schwer, diese Ruhezeit uns zu nehmen? Wahrscheinlich, weil unsere Prioritäten vielleicht nicht immer richtig sind. Also wenn du 5 Tage die Woche dich komplett in deinen Job hängst und dann noch 1 Tag die Woche brauchst, um das ganze Zeug zu erledigen, was sich angehäuft hat, dann brauchst du dich nicht wirklich wundern, wenn du, sofern du dich noch in der Gemeinde engagieren willst, vielleicht nicht den ganzen Sonntag frei hast. Vielleicht musst du deine Prioritäten ein bisschen anders setzen unter der Woche. Genauso, wenn du in dieses Schema reinpasst, was ich gerade genannt habe, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn deine Frau sich eben 7 Tage um die Kinder kümmern muss, was wir auch letzte Woche kurz angeschnitten haben. Wo sind deine Prioritäten? Was ist wirklich wichtig? Und eine Möglichkeit, sich das ein bisschen zu überlegen und zu hinterfragen, ist auch hier so seine Perspektive oder seine Bewertung von den Dingen, die man tut, zu hinterfragen. Georges Clemenceau, das war ein französischer Politiker, der hat gesagt, die Friedhöfe der Welt sind voll von Leuten, die sich unentbehrlich hielten. Das klingt ein bisschen düster, das zu sagen, aber wenn du dir überlegst, ey, ich bin so wichtig auf der Arbeit, niemand kann das machen, was ich kann, und deswegen hängst du dich so da rein. Ja, du bist einzigartig, Gott hat einen einzigartigen Plan für dich, aber im Rahmen von dieser Welt, im Rahmen von deinem Job, im Rahmen von vielen Dingen, die du tust, bist du vielleicht nicht ganz so wichtig, dass nur du das tun könntest. Eine andere Möglichkeit, die Dinge, die wir tun, anders zu bewerten, ist, es von hinten aufzurollen. Wenn du auf deinem Sterbebett liegst, was willst du gemacht haben? Möglichst viele Stunden im Büro? Möglichst viele Stunden im Sport? Können alles Sachen sein, wofür Gott dich beruft. Ich will gar nichts dagegen sagen, wenn das für dich der Fall ist. Aber ich glaube, viele von uns haben so als Standard, als Default einfach, machen die Dinge, die irgendwie wir denken, von uns erwartet werden und wundern uns dann, warum einfach so viel los ist, warum wir so viele Dinge tun müssen. Und wenn du deine Perspektive da ein bisschen änderst, kannst du deine Prioritäten auch richtig setzen. Die Bibel sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Also sortiere deine Prioritäten, orientiere dich zuerst an Gott und was Gott sagt, was du tun sollst, was dran ist für dein Leben. Und anhand von dem, was Gott spricht, sortiere deine anderen Sachen. Das heißt nicht, dass du warten sollst, bis du den perfekten Plan von Gott hast, was du alles tun sollst. Aber setz dich doch mal heute hin und hinterfrag die Sachen, die du tust, ob die dran sind oder nicht. Und ich bin mir sicher, Gott wird dir die richtigen Prioritäten geben. Sprech mit anderen Leuten darüber, in deiner Hausgruppe, in deiner Minigruppe. Lass nicht sofort alles fallen, aber überleg, wo ist genau Gottes Platz für dich. Und ich bin mir sicher, häufiger als nicht wird er dir relativ gut sagen, wo dein Platz ist. Und wenn du dich so fühlst, als hättest du dir zu viel aufgetischt, dann setze dir Zeiten, Dinge zu tun und Dinge zu lassen. Wir haben den Sabbat letzte Woche gemacht. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir uns Zeiten setzen können für Ruhe. Aber ich merke, in meinem eigenen Leben hilft mir das auch, wenn ich mir bestimmte Zeiten setze, um zu arbeiten. Also ich habe dann den Tag, wo ich für meinen normalen Job was tue, und dann habe ich einen anderen Tag, wo ich was für die Gemeinde tue und versuche, wenn die Zeit dafür gerade nicht da ist, mich auch nicht arg drum zu kümmern. Ein bisschen wie wenn man an dem Tisch sitzt. Nehmen wir mal an, die Schlacht war trotzdem da. Aber es ist jetzt die Zeit, hier zu sitzen und Zeit mit Gott zu verbringen oder irgendwas anderes zu tun. Dann lass dich nicht davon stressen, dass andere Sachen da sind, weil dafür wird auch wieder eine Zeit kommen, wo du dich darum kümmern darfst. Die Antwort auf Geschäftigkeit ist nicht Inaktivität. Das heißt nicht, dass wir nichts mehr tun sollen. Ich glaube, Müdigkeit und Stress sind ganz natürliche Sachen, die an sich keine Sünde sind oder irgendwie sowas. Wir haben genug Beispiele in der Bibel von Leuten, die sich wirklich reingekniet haben in die Mission, die sie von Gott bekommen haben, wie zum Beispiel Mose, auch David haben wir schon einiges von gehört, Paulus, Jesus selbst war sicherlich kein Mann, der erstmal gechillt hat, erstmal inaktiv war, damit er keinen Stress hat. Manchmal ist die Antwort bestimmt weniger zu tun, aber nicht wenig zu tun oder nichts zu tun. Ja, wir sollen nicht vor Stress, vor Druck, vor Deadlines wegrennen, sondern eben diese mit Gott angehen. Eile. Vielleicht musst du dein Leben einfach ein bisschen entschleunigen, indem du nicht eben jeder kurzfristigen Information, jeder Nachricht, jeder kleinsten Aufgabe sofort hinterherhetzt. Einfach mal ein bisschen still werden, so wie die Bibel das auch sagt. Er ist still und erkennt, dass ich Gott bin. Häufig können wir Gott gar nicht erkennen in unserer Geschäftigkeit, in der Eile, in dem Rumhetzen, was wir tun. Zieh dich mal ein bisschen zurück, schalte ab. Im Sabbat, aber auch vielleicht so mal Zeiten, wo du einfach mal einen Gang runterschaltest. Gleiches bei Menschenmengen. Wir haben zum Beispiel hier von Jesus berichtet, dass er immer wieder die Einsamkeit bzw. die Zeit mit seinem Vater gesucht hat, sich herausgenommen hat aus dem ganzen Trubel, um sich wieder neu mit Gott zu connecten, mit seinem Vater zu connecten. Gleichzeitig war er nicht inaktiv. Hier in der Stelle Markus, die ich euch hier an die Wand geworfen habe, ein paar Verse weiter geht es dann damit weiter, dass er dann in den ganzen Synagogen gepredigt hat. Also Jesus war nicht inaktiv, hat sich immer diese Zeiten herausgenommen, wo er sein Leben entschleunigt hat und auch ein bisschen von den ganzen Menschenmassen zurückgetreten ist. Frag dich selbst, wie kann so ein Rückzug für dich aussehen? Vielleicht bleibst du einen Tag alleine zu Hause. Für mich funktioniert das nicht so gut. Ich muss rausgehen, vielleicht irgendwie alleine irgendwie spazieren gehen oder so, um wirklich so rauszukommen, mich zurückzuziehen. Mach das nicht nur mit dir, sondern mach das mit Gott. Und geh so ein bisschen aus der Hetze, aus der Eile, aus den Menschenmengen heraus. Was machst du, wenn du konfrontiert bist mit diesem Menü der Möglichkeiten? Gott ist perfekt, Gott hat einen Plan, Gott weiß, was gut für dich ist und er weiß, was nicht gut für dich ist. Also wende dich an ihn. Er verspricht dir in seinem Wort, dass er dich alle Zeit führen wird. Also richte dich an Gott aus und an dem, was er für dich hat. Und ich bin mir sicher, er wird dir den richtigen Weg zeigen. Und vielleicht nutzt du die Zeiten in der Hausgruppe, die ihr diese Woche hatten, euch wieder gemeinsam zu fragen, hey, wo soll es für uns lang gehen als Hausgruppe? Das haben wir, also meine Hausgruppe, letzte Woche gemacht. Vielleicht ist das für euch als Hausgruppe dran, vielleicht ist das auch für dich persönlich dran. Hey, dieses ganze Menü an Möglichkeiten, was soll ich mit meinem Leben machen? Frag Gott, frag Leute, die du wertschätzt, Hausgruppe, Minigruppe. Ich bin mir sicher, so kannst du dieses Menü knacken, runter reduzieren und das finden, was Gott für dich vorbereitet hat. Auch wenn du gar nicht jetzt in diesem individualistischen Wunschdenken, dass du die perfekte Lösung findest, sondern einfach nur, hey, das ist das Leben, das gesegnete Leben, was Gott für dich hat. Der Wettbewerb, wie gehen wir damit um? Vergleich dich nicht ständig mit anderen. Du kannst vielleicht nicht viel damit machen, dass du in einem beruflichen Wettbewerb mit der ganzen Welt stehst, aber im Privaten ist es ja viel einfacher, nicht immer in diesem Wettbewerb zu stehen. Wenn dich das herausfordert, dass du diese ganzen Instagram-Leute hast, die dein Leben vorzeigen, was du gerne hättest, dann musst du vielleicht abschalten. Ich weiß, euch fordert das sehr heraus, wenn ihr mein Instagram-Profil seht mit allen 6 Posts, die ich habe. Aber ich kann euch als Influencer sagen, dass es nicht alles ganz so glamourös ist, wie das zuerst scheint. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, wie wir das als Gemeinde handhaben. Hier habt ihr Bilder von unserem Instagram-Feed von HDH und ihr seht schöne, lachende Leute, gute Zeiten. Und das ist Realität. Also es ist ja nicht so, als wäre das gestellt. Das ist ja tatsächlich passiert. Wir haben das wirklich so. Aber wenn wir uns nur auf diese wunderbaren Ausschnitte konzentrieren, dann blenden wir ein bisschen aus, dass die Realität manchmal anders aussieht. Die sieht vielleicht so aus. Posten wir typischerweise nicht auf Instagram. Das heißt, wenn du dich vergleichst mit anderen Leuten, mach dir bewusst, dass die meisten sich sehr positiv darstellen. Also die coolen Momente zeigen und wenig so die vielleicht nicht ganz so coolen Momente. Manche Sachen sind offensichtlich gefaked, aber in dem Fall nicht hier. Vergleich dich nicht ständig mit anderen. Gott ist derjenige, der Wert in dich hineinlegt, der dich wunderbar gemacht hat, der einen Plan für dich hat, der dich geschaffen hat. Und ich möchte schließen mit dem Gedanken, wo versuchst du aus diesem Kreislauf von Stress selbst herauszukommen? Manchmal kannst du es unter Stress setzen, wenn wir Stress haben, diesen Stress loswerden wollen, das nicht schaffen und immer mehr Stress deswegen haben, weil wir diesen Stress nicht loswerden. Jetzt habe ich häufig Stress gesagt. Ich glaube, das ist was du ultimativ nicht alleine schaffen kannst. Diese Tipps, die ich gegeben habe, die wir in der Bibel finden können, sind der Startpunkt dafür. Aber im Endeffekt steht und fällt das Ganze, damit du es mit Gott angehst. Gib Gott deinen Stress ab, die Situationen, die dich beschäftigen, und er wird dich durch das dunkle Tal führen. Sei dir bewusst, dass er mit dabei ist. Er hat diesen Tisch für dich bereitet. Deine Aufgabe ist es, dich an diesen Tisch zu setzen. Also diese ganzen Tipps gegen Stress, die wir in der Bibel lesen, wie wir damit umgehen sollen, also Tipps gegen zu krassen Stress, setze die um. Zieh nicht trotzdem weiter in die Schlacht, das wird nicht funktionieren, sondern setze dich an diesen Tisch. Komm immer wieder neu zu Gott und lade dich bei ihm auf. Und frag dich, wo kannst du selbst ein Segen sein? Diese Predigtreihe heißt ja nicht From Stress to Relaxed oder From Stress to Unstressed oder irgendwie sowas, sondern From Stress to Blessed. Deswegen haben wir uns angeguckt, was bedeutet es, dass du eben ein gesegnetes Leben führst. Kein inaktives, sondern ein gesegnetes. Und genauso solltest du dich fragen, wo kannst du selbst der Segen für andere sein? Wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der mega gestresst ist, der nicht mehr hinterherkommt, frag nach, was los ist. Biete ihm an, mit ihm durch das dunkle Tal zu gehen, oder zeige ihm den Stuhl am Tisch Gottes, den er gedeckt hat, wo er sich hinsetzen kann und ausruhen kann. Sei selbst ein Segen und pack deinen Fokus auf Gott, der dich von diesem Gestressten zu dem gesegneten Leben führen kann. Wenn ihr in den Hausgruppen darüber euch noch ein bisschen weiter austauschen wollt, und ich glaube, das ist ein Thema, da kann man so viel rausziehen, wenn man sich noch mit anderen drüber unterhält und da offen, ehrlich und transparent ist, dann frag dich, in welchen Bereichen spürst du vielleicht diesen chronischen Stress, wo wird dir alles zu viel? Tauscht euch ehrlich drüber aus. Und welche von diesen Bereichen, wo du Stress spürst, sind das finstere Tal, wo du einfach deinen Blick ändern musst auf Gott, der trotzdem mit dir durchgeht? Und wo sind es vielleicht Bereiche, wo du dich an diesen Tisch setzen musst, um dir diese Auszeit zu nehmen, dich wieder neu auf Gott zu fokussieren, darauf einzulassen, auf die Strategie, die er gegen Stress hat, die vielleicht nicht deine ist? Und letztlich frag dich, wo du ein Segen sein kannst für andere. Wo kannst du anderen etwas von ihrem Stress abnehmen? Ich möchte noch beten. Ihr dürft dazu gerne aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so ein großartiges Vorbild bist, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist, um ja, letztendlich für uns zu sterben. Und ja, du hattest kein einfaches Leben hier, aber du hast uns vorgelebt, was es bedeutet, mit Herausforderungen, mit Druck und mit Stress umzugehen. Du hast dich immer wieder an den Vater gewandt und kannst uns so auch ein Vorbild sein. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen von uns, der vielleicht diesen chronischen Stress in seinem Leben hat und nicht los wird, immer wieder neu von Termin zu Termin hetzt und einfach nur noch rastlos und getrieben ist. Und ich bitte dich, dass du uns wieder neu zeigst, dass du bei uns bist im finsteren Tal, da wo wir Umstände vielleicht nicht ändern können, und dass du uns im Angesicht unserer Feinde diesen Tisch, diese Oase der Ruhe gedeckt hast und uns helfen willst, aus diesem chronischen Stress herauszukommen. Aber wir wollen dir die Dinge abgeben, die uns zu sehr belasten, und darauf vertrauen, dass du bei uns bist. Wir danken dir für deine Größe und dass du bei uns bist. Ob unser Leben sich gerade eher gestresst oder gesegnet anfühlt. Du bist immer bei uns, in deinem Namen. Amen.